Alles bist du mir, Herr, haben wir im letzten Lied gesungen. Diese Liedzeile passt eigentlich ganz gut zur heutigen Predigt. Denn der Text, über den ich predigen möchte, verdeutlicht nochmal ganz besonders, warum Jesus für uns Christen alles ist und warum Leben ohne ihn für uns undenkbar ist. Ich möchte mich mit euch heute Epheser 2, die Verse 1 bis 10 anschauen. In meiner letzten Predigt Ende Mai, da ging es bereits um den Schluss des ersten Kapitels des Epheserbriefs, also die Verse direkt davor. Dort hatten wir gesehen, wie Gottes Kraft in Christus wirkt und in Christus gewirkt hat, als er ihn von den Toten auferweckt hat und als Herrscher über alles im Himmel eingesetzt hat. Und was für eine enge Beziehung wir die Gemeinde als sein Leib mit ihm haben. In unserem heutigen Text zeigt Paulus dann auf, wie diese Kraft Gottes auch in unserem Leben wirkt. Dafür stellt er unser Leben, das Leben der Christen oder ja unser Leben, bevor wir Christus kennengelernt haben, mit dem gegenüber, was Gott in seiner Gnade in unserem Leben tut. Ich lese Epheser 2, die Verse 1 bis 10 und ihr könnt auch auf den Liedzetteln gerne mitlesen. Auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte, des Geistes, der jetzt noch wirksam ist, in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams entspricht. Unter diesen haben auch wir einst dahin gelebt, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir taten, was das Fleisch wollte und wonach der Sinn uns stand, und waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns, wie die anderen auch. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht, obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus Jesus. So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen, durch die Güte, die er uns erweist in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, aufgrund des Glaubens. Und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann, denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Was bedeutet Christus für uns? Ein Weg, diese Frage zu beantworten, ist sich anzuschauen, wie wir ohne ihn dastehen. Das tut Paulus in den ersten drei Versen unseres Textes. Und das Ergebnis ist ernüchternd. Ihr wart tot. Tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. So fasst Paulus das Dasein der Christen zusammen, an die er den Brief schreibt, wie sie gelebt haben, wie ihr Zustand war, bevor sie Christus kennengelernt haben. Im vierten Kapitel des Briefes gibt Paulus nochmal eine bisschen ausführlichere Beschreibung, wie er das frühere Leben dieser größtenteils heidnischen Christen in Kleinasien, der heutigen Türkei, an die er diesen Brief schreibt, sieht. Dort schreibt er: Führt euer Leben nicht mehr wie die Heiden, die in Torheit und Unverstand leben. Verfinstert ist ihr Sinn. Abgeschnitten haben sie sich vom Leben, das Gott gibt. Denn Unwissenheit beherrscht sie und verstockt ist ihr Herz. Abgestumpft sind sie und einem ausschweifenden Leben hingegeben. Alles tun sie, was sie unrein macht, und können davon nicht genug bekommen. Ja, die Lebensführung, die Paulus auch den Ephesern, in die er schreibt, in ihrem früheren Leben ja, zuschreibt, erkennt, eine Lebensführung fern von Gott und fern von dem Leben, was er gibt, und in allerlei Sünden und Übertretungen und Ungehorsam gegen das, was Gott als gutes Leben, als gerechtes Leben vorsieht. Für diese Lebensführung fern von Gott sieht Paulus in unserem Text drei Hauptursachen. Der Einfluss der gefallenen Welt um uns herum, das Wirken böser geistlicher Mächte und unsere eigenen sündigen Begierden und Gedanken. Als erstes schreibt Paulus an die Epheser, dass sie gelebt haben, wie es eben dieser Weltzeit entspricht. Oder noch etwas wörtlicher wiedergegeben, wie es dem Zeitalter dieser Welt entspricht. Damit meint Paulus nicht in erster Linie den ja so oft beschworenen Zeitgeist, von dem eine bestimmte Kultur oder Generation geprägt ist, sondern unter dem Zeitalter der Welt versteht er die ganze Zeit der gefallenen Menschheit, der gefallenen und von Gott entfremdeten Menschheit, im Gegensatz zu dem kommenden, zu dem anbrechenden Zeitalter des Reiches Gottes, das mit Christus, mit Jesu Kommen in diese Welt angefangen hat. Mit Jesu Kommen ist das Ende dieses alten Zeitalters zwar bereits eingeläutet, aber bevor die Christen in Ephesus Jesus kennengelernt haben, haben sie immer noch in diesem alten, auf sein Ende zugehenden Zeitalter gelebt und sich von den Regeln dieses Zeitalters leiten lassen und nicht unter der Regierung Gottes, haben nicht unter der Regierung Gottes in der Gemeinschaft mit Christus gelebt. Den zweiten Einfluss sieht Paulus im Wirken böser geistlicher Mächte, dem Fürsten der Lüfte, des Geistes, der jetzt noch wirksam ist unter den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams, schreibt er da. Also Söhne und Töchter des Ungehorsams, das meint im Grunde einfach Menschen, die ungehorsam sind, die in Ungehorsam gegenüber Gott leben. Er beschreibt diese böse geistliche Macht, diesen Geist hier als den Fürsten der Lüfte. Das ist für uns vielleicht eine etwas irritierende Darstellung, denn so von unseren, ja, den ganzen Darstellungen, die wir kennen in der Literatur, in der Kunst und Popkultur, sind böse geistliche Mächte, Teufel, Dämonen, immer irgendwie diese Kreaturen, die in der Hölle in irgendeiner vulkanischen, unterirdischen Landschaft zu Hause sind und herrschen. Aber das ist eigentlich nicht die Vorstellung, mit der die Bibel normalerweise arbeitet, sondern die Bibel greift da die antiken Vorstellungen auf, in denen diese geistlichen Mächte im Grunde in der Luft, so im Zwischenraum zwischen Himmel und Erde, zwar unter Gott, der im Himmel herrscht, aber über den Menschen zu Hause sind und von da aus Macht ausüben auf die Menschen. Und in der letzten Predigt über die vorangegangenen Verse hatten wir bereits gesehen, welche große Rolle diese geistlichen Mächte und auch Engelverehrung im Leben der damaligen Menschen in Kleinasien gespielt haben. Deshalb hatte Paulus im ersten Kapitel auch so hervorgehoben, wie Christus als Sieger und Herrscher über all diese Mächte im Himmel eingesetzt und zur Rechten Gottes sitzt. Aber die Epheser, als sie noch fern von Gott waren, haben an diesem Sieg und an dieser Befreiung von bösen Mächten, die sie kontrollieren, die Macht über sie ausüben, sie gefangen halten. An diesem Sieg und dieser Befreiung haben sie da noch nicht teilgehabt, sondern waren ihnen ausgeliefert. Aber nicht nur durch äußere Einflüsse werden wir Menschen davon abgehalten, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir sind nicht einfach nur Opfer unserer Umwelt oder böser Mächte, die uns zum schlechten Handeln zwingen. Nein, Paulus sieht die Ursache auch in uns selbst. Und an dieser Stelle wechselt er in die erste Person, sodass er nicht mehr nur über die Empfänger seines Briefes schreibt, sondern ganz bewusst auch sich selbst und alle Christen mit einbezieht. Unter den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams haben auch wir alle einst dahingelebt, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir taten, was das Fleisch wollte und wonach der Sinn uns stand. Dass wir Gott nicht gehorcht haben und nicht getan haben, was gut ist, dass wir ja nicht gerecht, sondern selbstsüchtig, egoistisch und gelebt haben. Das ist auch schon ohne äußere Einflüsse in unseren eigenen sündigen Begierden. Paulus schreibt hier die Begierden des Fleisches begründet und in unserem eigenen Egoismus, durch den wir tun, wonach uns der Sinn steht, auch wenn es nicht gut ist oder für andere schlecht ist. Unsere inneren Neigungen gehen da Hand in Hand mit den äußeren Einflüssen, die Paulus vorher identifiziert hat, sodass die Sünde unser Leben umso fester bestimmt und wir völlig zu Recht unter dem Zorn Gottes stehen, der über die Bosheit und Ungerechtigkeit der Menschen steht, wie halt Paulus schreibt, dass wir unserem Wesen nach oder von Natur aus Kinder des Zorns sind. Das ist der Mensch ohne Christus, wie Paulus ihn hier beschreibt. Er ist in einer dramatischen Situation. Durch äußere Einflüsse und inneren Antrieb wird er auf einen Weg geleitet, der ihn von Gott wegführt, in ein Leben von Ungehorsam und Sünde. Er lebt entfremdet von Gott und abgeschnitten von dem Leben, das Gott gibt. Vor dem Hintergrund dieser Not des Menschen macht Paulus nun Gottes gnädiges Handeln umso deutlicher. Er streicht den Kontrast heraus. Auf der einen Seite die Menschen, die ohne Gott tot sind, in ihren Sünden und zu Recht unter dem Zorn Gottes. Auf der anderen Seite Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht, obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen. Der Gegenpunkt zu unserem Verstricktsein in Sünde, zu unserem Ungehorsam und unserem Abgeschnittensein von dem Leben, das Gott gibt, ist Gottes reiches Erbarmen, Gottes Liebe zu uns. Während Paulus das schreibt, unterbricht er sich quasi nochmal selbst, um unmissverständlich klarzumachen, was das bedeutet. Durch Gnade seid ihr gerettet. Paulus greift hier in den Versen 5 und 6 seine ursprüngliche Aussage aus Vers 1 wieder auf und bringt auf den Punkt, was Gott in seiner Liebe und Gnade an uns getan hat. Uns, die wir tot waren in unseren Verfehlungen, hat er mit Christus zusammen lebendig gemacht und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus Jesus. Die Verben in diesen Versen, die haben im Griechischen eigentlich eine ganz auffällige Form, die in der Übersetzung so ein bisschen verloren geht. Man könnte sie auch so wiedergeben: Er hat uns mit lebendig gemacht, mit auferweckt und mitgesetzt in den Himmel. Durch diese Betonung bindet Paulus die Christen ganz bewusst in Gottes Handeln an Jesus mit ein. Insbesondere die letzten beiden Verben, die greifen wieder auf, was Paulus im Kapitel vorher über Gottes Handeln an Christus geschrieben hat. In Vers 20 hieß es da: Diese Kraft hatte ein Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und in den Himmeln zu seiner Rechten setzte, hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht allein in dieser, sondern auch in der kommenden Weltzeit genannt wird. Gott hatte die überwältigende Größe seiner Kraft darin gezeigt, dass er Christus von den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in den Himmel gesetzt hat. Aber den überwältigenden Reichtum seiner Gnade hat er an uns darin gezeigt, dass er uns mit Christus zusammen mit auferweckt hat und mitgesetzt hat in den Himmel. Paulus bringt hier zum Ausdruck, dass unser Anteil an der Auferstehung und an seiner Erhöhung direkt in unserer Verbindung mit Jesus liegt. Dass dadurch, dass wir in Christus sind, dass wir als Gemeinde sein Leib sind, dadurch haben wir auch Teil an dem, was Christus für uns tut und was der Vater an ihm tut. Christus als unser Stellvertreter, das ist traditionell ein ganz wichtiger Aspekt von unserem Verständnis der Erlösung. Allerdings denken wir dabei oft vor allem an Jesu Tod für uns, während Paulus hier den Gedanken auch auf seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, seine Erhöhung in den Himmel anwendet. Und ich glaube, wir neigen ein bisschen dazu, Stellvertretung so zu denken, dass Jesus etwas an unserer Stadt tut, sodass wir es dadurch nicht selbst tun müssen. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, deshalb müssen wir nicht selbst dafür sterben. Aber Paulus drückt das Ganze hier eigentlich ein bisschen anders aus. Weil wir mit Christus vereint sind, sind wir durch diese Verbindung mit ihm auch in sein Tun mit hineingenommen. Wir tun gewissermaßen mit ihm, was er tut. In 2. Korinther 5 schreibt Paulus zum Beispiel, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Oder in Römer 6 schreibt er, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt wurde. Oder, und ein bisschen später, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir fest daran, dass wir mit ihm auch leben werden. Deshalb ist unsere Erlösung auch so ganz und gar von Christus abhängig. Unsere Beziehung zu ihm ist so wichtig, unser Vertrauen, mit dem wir an ihm festhalten, dass wir in ihm bleiben. Denn nur mit ihm haben wir Anteil an dem Leben, das Gott uns schenken will. Nur mit ihm haben wir Anteil an seinem Sieg über die bösen Mächte, über die er im Himmel als Herrscher Platz genommen hat. Und ohne ihn bleiben wir tot in unseren Sünden. Ohne ihn bleiben wir diesen bösen Mächten ausgeliefert, die sich gegen Gott stellen. Ohne ihn bleiben wir in dieser alten Weltzeit verhaftet, die auf ihr unausweichliches Ende zugeht. Aber wenn wir mit Christus verbunden sind, dann nimmt Gott uns hinein in die Auferstehung, in sein neues Leben, und an dem wir teilhaben können. Und mit ihm haben wir eine Zukunft in diesem Leben der kommenden Zeit im Reich Gottes, in denen er uns den ganzen Reichtum seiner Gnade und Güte zeigen will. Deshalb ist Christus für uns alles. Ohne ihn stehen wir mit nichts da. Dass wir so ganz und gar von Christus abhängig sind, das macht schon deutlich, was Paulus in den Versen 8 und 10 auch noch einmal betont. Wir können unsere Rettung in keinster Weise uns selbst zuschreiben. Sie ist ein Geschenk Gottes, das er uns in seiner großen Gnade macht und das wir nur im Glauben annehmen können. Es ist Paulus hier besonders wichtig, dass niemand meint, sich etwas auf seine Erlösung einbilden zu können, sich irgendwie damit rühmen und brüsten könnte, dass er vielleicht durch sein eigenes Tun gerettet ist oder weil er in irgendeiner Weise besser wäre als andere. Ganz im Gegenteil. Paulus würde eher über sich selbst schreiben oder schreibt an anderer Stelle, dass er der Allergeringste und Unwürdigste ist. Wer wir in Christus sind, das sind wir, weil Gott uns in seiner Gnade dazu gemacht hat. Und das gilt auch dafür, wie sich unser Leben in Verbindung mit Christus verändert. Wir sind geschaffen zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Wie wir als Christen leben, das ist Gott nicht egal, sondern seine Beziehung mit ihm, unsere Verbindung mit Christus, die soll auch unser Leben fundamental verändern. Das gehört von Anfang an zu Gottes Plan für uns dazu. In Epheser 1, Vers 4 macht Paulus das deutlich. Denn durch Christus hat der Vater uns erwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Gott wendet sich uns nicht zu, weil wir gut sind oder irgendetwas vorzuweisen hätten, sondern er wendet sich uns zu in seiner Gnade und Liebe, damit die Beziehung zu ihm, unsere Verbindung mit Christus, unsere Einheit mit ihm, unser Leben verändert, ja, uns überhaupt erst einmal Leben gibt. Christus ist alles für mich. Paulus macht hier in Epheser 2 deutlich, wie untrennbar all unsere christliche Hoffnung mit Christus verknüpft ist. Die Gnade und Liebe, die Gott uns schenkt, unsere Erlösung und unser neues Leben mit ihm, ja, unsere Auferstehung, hängt alles an unserer Beziehung zu Christus, dass wir mit ihm verbunden sind und dass wir in sein Leben, in sein erlösendes Handeln mit hineingenommen werden. Dass wir als seine Gemeinde, sein Leib sind und untrennbar mit ihm verbunden sind. Ja, deshalb lasst uns umso mehr diese Beziehung zu Gott, zu Jesus pflegen und ihn wirklich ins Zentrum stellen und unser Vertrauen auf ihn zu setzen, im Glauben an ihn zu leben und nicht im Vertrauen auf eigenes Handeln, auf eigenes Tun, sondern allein auf ihn zu setzen, dass er alles für uns ist. Amen.